ARD.
Man hat sich ganz lange mit Fragen der Migration im Grunde gar nicht beschäftigen wollen. Und ja auch lange von sich gewiesen, dass man überhaupt ein Einwanderungsland sei. Und da treffen dann im Grunde zwei verängstigte Menschengruppen aufeinander. Also die aufnehmende Gesellschaft, die sich große Sorgen macht und ja auch mit schwierigen Erfahrungen umgehen muss. Mhm. Und diejenigen, die hierher gekommen sind, möglicherweise auch mit einem falschen Bild von dem, was sie hier erwartet.
Ja. Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ja, hallo, wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch, die Sie natürlich auch in der ARD Audiothek wieder hören können. Petra, ich auch erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, meine Liebe.
Hallo Arne, schön, dich zu sehen.
Ich brauche dich mal wieder. Und das ist so toll, dass wir das immer hier machen. Ich brauche dich zur Einordnung, ich brauche dich zum Verstehen, ich brauche dich zum Durchdringen und ich brauche dich mal zum Nicht-Durchdrehen. Das ist irgendwie eine sehr emotionale Folge irgendwie heute. Ein ganz schwieriges, ein sperriges Thema, aber da wollen wir heute mal ran. Was machen wir, Petra?
Wir wollen heute über Migration reden. Und wir wollen es aber hoffentlich so tun, wie man es für unseren Podcast erwartet, nämlich über die Frage, wie bleiben wir Mensch? Mhm. Nicht nur mit unseren Sorgen und unseren Ängsten und unseren Vorbehalten und allem, was in uns so passiert, sondern auch in der Art, wie wir über diese Frage reden. Ich habe lange überlegt, ob wir diesen Podcast überhaupt machen sollten, weil wir weder wissenschaftliche Expertinnen und Experten auf dem Gebiet sind, noch ich jedenfalls mich den ganzen Tag mit Migrationspolitik beschäftige. Andererseits ist es schon in den biblischen Traditionen so, dass das ein großes Thema ist. Wie geht man mit den Fremden um? Wie geht man mit den Geflüchteten um? Und deswegen dachte ich, wir machen das jetzt und versuchen es hoffentlich so zu machen, dass wir dabei auch Mensch bleiben.
Ja, ich bin in der Tat auch gespannt, ob uns das gelingt und wo die Reise hingeht. Denn ich finde auch, es ist ein Urthema, wie du gerade gesagt hast. Es ist auch für viele eine Urangst. Und es ist ein Thema, das irgendwie gefühlt adäquat nicht besprochen wird und debattiert wird. Es liegt da, es beschäftigt die Menschen, aber politisch liegt es doch ein bisschen brach, finde ich. Und das erzeugt ein Vakuum, in das vor allem das rechte Spektrum reinstößt. Also ich würde mal sagen, vielleicht in Anführungszeichen, wir sprechen heute über die Flüchtlingskrise 2.0 oder die Frage, schaffen wir das wirklich 2.0 oder ist der Begriff Krise weiterhin für dich zu groß? War ja damals auch schon 2015 die Frage, Krise ja, Krise nein?
Krise, das klingt ja immer so, als wäre da etwas plötzlich, was auch wieder verschwinden würde. Ich glaube, Realität in dieser Frage hieße, sich zuzugestehen, dass wir in einer veränderten Welt leben, wo insgesamt 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind, häufig auch innerhalb ihrer Länder und eben ein Ausschnitt dieser Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen oder wollen, plötzlich auch in irgendwelchen Kommunen in Niedersachsen ankommen und deswegen wir plötzlich in unserem Alltag mit dieser Frage zu tun haben, die aber auch eine Frage bleibt, selbst wenn wir in Deutschland davon völlig unberührt geblieben wären bis jetzt.
Aber guck mal, dann ist ja umso mehr, dass das Thema da ist und es irgendwie auf der Strecke bleibt und man da irgendwie wenig konstruktiv drüber hört, weil es ist ja in der Tat so, das Jahrhundert der Migration wird auch ausgerufen zum Teil und das führt eben zu Sorgen, das führt zu Ängsten. Es gibt eine neueste Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Allensbach. 65% der Befragten in Deutschland halten die Flüchtlingspolitik aktuell der Regierung für falsch. Nur 12% finden sie angemessen. Also wenn 12% sie angemessen finden, dann sind es ja 88%, die nicht der Meinung sind. Das ist einfach krass. Und das ja auch schon seit 10 Jahren war aber dieses Thema so durch. Findest du, dass sich, das war also 2015, ging das so gefühlt richtig los, jetzt haben wir 2024, hat sich der Diskurs seither verändert?
Natürlich hat er sich erheblich verändert. Was ich aber an dieser Beschreibung so irritierend finde mittlerweile, ist, dass man ausblendet, dass wir ja schon vor 2015 eigentlich seit 1989, als in Westeuropa das vermeintliche Friedensreich anbrechen sollte nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs, mit viel Migration zu tun haben. Und zwar mit Migration aufgrund von großer ökonomischer Not, aber auch von Kriegen etwa auf dem Balkan und im ganz östlichen Teil Europas. Das heißt, eigentlich hätten wir dieses Thema in der deutschen Gesellschaft schon jahrzehntelang intensiver behandeln müssen, haben das aber nicht getan. Und das ist möglicherweise auch der Grund, warum das jetzt teilweise so eruptiv passiert, weil wir uns als Gesellschaft mit dieser Frage viel zu wenig auseinandergesetzt haben und weil wir dachten, dadurch, dass das Recht auf Asyl in unserer Verfassung gesichert ist, bräuchten wir uns über andere Formen der Migration überhaupt keine Gedanken zu machen. Mhm. Und dieses jahrzehntelange Wegdrücken, auch politisch, hat dann dazu geführt, dass 2015, als es plötzlich diese Bilder gab, dieser sehr, sehr vielen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und auch aus Teilen Afghanistans, uns das so vor Augen geführt haben, was sich ja aber längst in unseren Stadtteilen, in unseren Städten abgespielt hat.
Du sagst, der große Ausbruch, oder also finde ich gut, dass du es ein bisschen weitest und sagst, ist schon lange Thema, schon vor 2015. Der große Ausbruch gefühlt kam aber dann 2015. In meiner Wahrnehmung war es damals so, bei allem Streit, den es da ja auch schon gab, dass es irgendwie am Anfang ja so fast so ein Summer of Love, so, also da, wir haben diese applaudierenden Menschen da in München, so am Anfang war ja dieses, okay, hey, kriegen wir hin, können wir schaffen, sagte ja sogar die Kanzlerin. Mittlerweile finde ich, ist es stärker auch die Frage, ob wir das verkraften, ob wir das und ob uns das auch was bringt. Es ist so häufiger so eine Kosten-Nutzen-Analyse, die dann jetzt auch angestrebt wird, auch so ein bisschen ökonomisch. Wie findest du das?
Also erstmal nochmal an die Zeit 2015 erinnert. Da war ich ja noch in einer politischen Stiftung in Berlin und habe das hautnah erlebt, dass auf der einen Seite diese Hilfsbereitschaft so gigantisch war und auch in anderen Ländern dieser Welt Deutschland plötzlich ganz anders wahrgenommen wurde. Also dieses hässliche Deutschland wurde zum ersten Mal auch in ganz anderen Weltregionen als ein humanes, freundliches, zugewandtes wahrgenommen.
Und das darf man vielleicht ganz kurz zum zweiten Mal, 2006, Fußball-WM hat ja auch schon ein bisschen was getan.
Das stimmt, aber das war nur eine kurze Episode. Genau. Und das war ja auch eine, die, wenn man so will, deswegen wenig gekostet hat, weil es einfach nur so ein großes Festival war. Aber jetzt ging es ja um sehr, sehr viel mehr. Es ging um die Rettung von Menschenleben. Und deswegen finde ich es nicht schön, dass wir diese humanitäre Geste, die sich ja gesellschaftlich plötzlich auch so verbreitet hat, jetzt klein und hässlich reden. Was wir allerdings natürlich in diesem Überschwang noch nicht automatisch besser wussten, ist, was bedeutet das jetzt eigentlich an Integrationsarbeit? Was bedeutet das für die Kommunen? Was bedeutet das für die Schulen, für den Wohnungsmarkt, für unsere Gesellschaften? Dass es dann so einen Realitätsschock gab, war eigentlich für die, die sich schon lange mit diesen Themen befassten, erkennbar. Und ich habe damals auch mehrere solcher großen Bürgerversammlungen mitmoderiert. Auch da gab es natürlich schon die, die gesagt haben, niemals betreten die von da den Boden, auf dem meine Familie immer schon war. In Klammern gesagt, die Familie, die aus Oberschlesien geflüchtet war, möglicherweise. Mhm. Ja. Und es kann sogar sein, dass diese auch wenig bearbeitete Fluchtgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg, in der ja Deutsche in Deutschland geflohen sind und so etwas wie eine sehr, sehr kalte Heimat erlebt haben, mit dazu beigetragen hat, dass es einerseits so einen Überschwang an Zugewandtheit gab und andererseits im Hintergrund es ja schon brodelte. Und in diesem Überraschungsmoment Dinge nicht richtig machen zu können, finde ich übrigens auch verzeihlich. Man hätte das gut aufarbeiten können, man hätte sich vielleicht auch besser vorbereiten können, denn dieser Bürgerkrieg hatte ja eine Vorgeschichte. Das meine ich eben damit. Man hat sich ganz lange mit Fragen der Migration im Grunde gar nicht beschäftigen wollen. Und ja auch lange von sich gewiesen, dass man überhaupt ein Einwanderungsland sei. Mhm. Obwohl man große Bevölkerungsgruppen aus Italien, aus der Türkei, aus Griechenland geholt hat, damit sie das Wirtschaftswunderland überhaupt möglich machen. Auch das haben wir ja verdrängt. Ja. Und dann treffen Probleme auf Probleme. Und natürlich ist es so, dass Integration ein extrem mühsames Geschäft ist. Und diejenigen, die große Angst haben, sind übrigens ja auch oft die, die hergeflüchtet sind, unter denen man ja selten Umfragen
Interessanterweise.
Macht.
Interessanterweise.
Ja, weil die ja auch auf eine völlig fremde Welt treffen, entwurzelt sind, ihre Familien vermissen und sehen, dass eine monatelange Existenz in riesengroßen Hangars nicht besonders einfach zu verkraften sind. Häufig traumatisiert, mit schlimmen Gewalterfahrungen im Hintergrund. Und da treffen dann im Grunde zwei verängstigte Menschengruppen aufeinander. Also die aufnehmende Gesellschaft, die sich große Sorgen macht und ja auch mit schwierigen Erfahrungen umgehen muss. Ja. Und diejenigen, die hierher gekommen sind, möglicherweise auch mit einem falschen Bild von dem, was sie hier erwartet.
Ja. Also sagen wir mal so, 2015, damals, als das da so war, da war so irgendwie, finde ich, vorherrschend bei aller Kritik, die es auch schon gab, okay, wir helfen. Und jetzt finde ich es eher so, dass man diesen Aspekt und diesen Blickwinkel hat, dieser Kraftakt, von dem du gerade gesprochen hast, ist das zu schaffen, kriegen wir das hin und ich sag nochmal, was bringt uns das? Also, findest du diese Perspektive okay, dass man mehr das auf den gesellschaftlichen Nutzen hin?
Ich finde, dass man unterscheiden muss zwischen unterschiedlichen Arten von Migration, ehrlich gesagt. Und dann kann man die Frage der Nützlichkeit auch stellen. Also ja. Wenn es um Arbeitsmigration geht, ist die Frage, was braucht der deutsche Arbeitsmarkt, völlig legitim. Wenn es um Asyl geht, geht es um ein Menschenrecht. Da geht es nicht um die Frage, was kann oder bringt jemand mit, sondern wie können die, die verfolgt werden, die möglicherweise verschleppt worden sind, die unter hohem Druck ihre Länder und ihre Heimat verlassen, menschenwürdig aufgenommen werden in einem anderen Land. Das ist aber etwas anderes, als wenn Menschen sagen, ich will für meine Familie eine bessere Existenz. Auch das ist ein legitimer Grund. Nur vermischen wir ganz unterschiedliche Arten von Fluchtmotivation. Und die dritte Fluchtmotivation erleben wir gerade mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Da ist ein wirklich hässlicher Krieg über ein Land hereingebrochen und viele, vor allem Frauen und Kinder, muss man ja sagen, haben das Land verlassen, um hier in Sicherheit erstmal leben zu können. Das ist wiederum eine andere Gruppe von Menschen, bei der sich die Frage, was nützt das jetzt, meines Erachtens eben auch nicht stellt. Bei der Arbeitsmigration oder bei der Frage, wie kann man Zuwanderung auch so kontrollieren, dass man fragt, welche Qualifikationen bringen Menschen möglicherweise mit und haben dann hier die Möglichkeit, sich eine neue Existenz aufzubauen, ist das völlig legitim.
Ja. Aber lass uns trotzdem, vielleicht kann man es ja verbinden, beides so. Das war auch jetzt ein großer Titel im Spiegel, der gesagt hat, das große Rätsel der offenen Stellen, wie kann es eigentlich sein? Wir haben 2 Millionen unbesetzte Stellen, wir haben gleichzeitig aktuell 3,1 Millionen Schutzsuchende hier bei uns im Land. Und mein Eindruck ist, dass genau diese Frage sich jetzt so ein bisschen nach vorne schiebt. Und die lass uns doch die Gelegenheit nutzen, da auch mal gemeinsam heute drauf zu gucken.
Na klar.
Ich habe da nämlich was gefunden, das war damals schon 2015, ging das eigentlich nämlich schon los. Da haben die beiden Top-Ökonomen Marcel Fratscher und Daniel Stelter gegeneinander diskutiert. Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich würde ihn mal so als Taube bezeichnen. Stelter hat einen Wirtschaftspodcast, einen sehr bekannten, und kommt so aus der Unternehmensberatung eher so Falke. Und die beiden haben geguckt, damals schon oder darüber gestritten, was die Potenziale sind, eventuell gegen den demografischen Wandel, vor dem Deutschland seit Jahren schon steht. Dieses Problem ist ja da. Und Fratscher war derjenige, der gesagt hat, okay, es gibt eine Studie vom DIW, und demnach sagte er, sein Aspekt war, okay, Flüchtlinge leisten langfristig einen positiven wirtschaftlichen Beitrag, weil viele sind unter 25, die werden also 40, 50 Jahre dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Stelter hält dagegen, sagt, das ist einfach eine Riesenkostenfrage, diese Menschen, die häufig nicht gut ausgebildet sind, auszubilden, um Fachpersonal daraus zu machen. Er sagt, die Leistungsfähigkeit des Landes insgesamt sinkt. Außerdem haben wir einen großen Migrationsanteil an Schulen. Das ist auch schwierig zu leisten. Also der stellte so die Integrationskosten in den Vordergrund. Worauf Fratscher wiederum, ich mache mal eben so weiter, bevor ich dich dazu frage, sagt, dass das alles Investitionen seien, und zwar nicht nur in die Zukunft der Flüchtlinge, sondern auch in unsere eigene. So, und dann wollen wir jetzt mal in Richtung Zahlen kommen. Ich habe heute ein paar Zahlen mitgebracht, weil dann der, in Anführungszeichen, der Falke Stelter sagte, also in seiner Prognose damals, 2015, wenn 50%, sagte er, der Geflüchteten Arbeit finden und ungefähr den Durchschnitt der deutschen Einkommen verdienen, dann kann die Rechnung aufgehen, sagte er. Die Rechnung bedeutet, dass man Beitragszahler hat in die Renten- und Sozialversicherungen, Straßenbau, Infrastruktur, also all die Kosten, die ein Land hat. So, das war so seine Rechnung. Dazu müssten die im Durchschnitt 3.400 Euro brutto verdienen. Ja, und da sind wir noch nicht, sagt aktuell Stelter übrigens auch. Der ist immer noch mit dieser Argumentation unterwegs. Und da hat er recht. Ich habe mal geguckt, also die Erwerbstätigenquote der 2015 Zugezogenen, also jetzt nicht kürzlich gekommen, sondern 2015, ist zwar über 60%, also mehr als die 50%, die da von denen Stelter ausgegangen ist. Allerdings verdienen die im Schnitt gerade, fand ich auch interessant, 2.100 Euro brutto. Also ist es sozusagen noch nicht das Ziel erreicht, was Stelter da ausgemacht hat, dass man einen Gewinn hat, anstatt einen Verlust irgendwie einzugehen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass von diesen 2015 zugezogenen 70% als Fachkräfte arbeiten und demnach davon auszugehen ist, dass die auch weiter aufsteigen. Bevor wir jetzt weitermachen, einfach mal für dich, diese Zahlen zu hören, diese Debatte, kannst du da mitgehen oder sagst du, boah, ganz ehrlich, wir pressen hier Menschenschicksale in irgendwelche Zahlen und Kosten-Nutzen-Analysen?
Es ist doch völlig legitim, dass Ökonomen eine ökonomische Perspektive auf Migration und Integration werfen. Das ist die einzige Perspektive, die man da von ihnen fachlich erwartet. Deswegen finde ich das aufhellend und auch wichtig. Es gibt nur auch noch viele andere Perspektiven und die muss man ergänzen. Also nicht nur die humanitäre, das ist die eine. Das andere ist aber auch die Zeitperspektive. Wenn man irgendwas von Einwanderungsländern lernen kann, die das schon sehr lange sein wollen, dann ist da immer die Maßgabe, die Kinder oder sogar die Enkelkinder sind diejenigen, die dann Teil dieser Gesellschaft auch im ökonomischen Sinne werden und ein stützender Teil dieser Gesellschaft. Dafür muss man aber dummerweise jetzt ganz viel tun. Und dann kommen wir bei Themen an, die wir auch in unserem eigenen Alltag mit unseren Kindern erleben. Das Problem ist doch nicht, dass Kinder, deren Väter jetzt oder Eltern aus Syrien oder aus Afghanistan oder anderen Ländern dieser Welt gekommen sind, dümmer sind als deutsche Kinder. Die müssen aber anders beschult werden. Wir brauchen ganz andere Förderungsmöglichkeiten. Und wir müssen natürlich auch Verantwortlichkeiten klären, auch in deren Elternhäusern. Und deswegen kann man nicht sagen, wir haben ein etabliertes System, das eh schon am Limit ist, mit Lehrerinnenmangel und Bauruinen als Schulen und schicken
was
da jetzt noch.
Was es auch vorher schon gegeben hat.
So, was
hat,
es eben genau auch schon vorher gab.
Die Flüchtlingswellen sozusagen gekommen sind.
Das wird jetzt nur noch mal verschärft und dann sind automatisch die Geflüchteten schuld.
Ja.
Sondern wir waren darauf nicht gut vorbereitet und sind es in gewisser Weise vielleicht immer noch nicht. Es gibt zum Glück ja jetzt Initiativen, ich habe das gerade noch mal gelesen in Schleswig-Holstein, wo man eben ganz bewusst Schulen entwickelt, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder ausgerichtet sind. Und dann gibt es für jede Zahl natürlich auch biografische Geschichten. Und man kann für die Geschichte der Geflüchteten immer beides erzählen. Man kann die Geschichte von zwei jugendlichen Messerstechern vor dem Hauptbahnhof erzählen oder die Geschichte des jungen 17-jährigen Syrers, der hier mehrere Monate in so einem Hangar gelebt hat und jetzt junger Arzt ist, weil der gesagt hat, ich will das hier schaffen und sich nächtelang mit Deutschbüchern in die Ecke verkrümelt hat. Wo man heute sagen würde, Mensch, würde man seinen eigenen Kindern sagen, guck dir mal an, was der für einen Ehrgeiz entwickelt hat. Es gibt für jedes immer beides. Und deswegen ist es so wichtig, dass man einerseits diese Zahlen sieht, andererseits immer überlegt, was sind eigentlich die Voraussetzungen, unter denen Menschen jetzt hier leben. Und sie leben aus ganz unterschiedlichen Gründen hier. Bürgerkriegsgeflüchtete oder eine junge Journalistin, die sich in Afghanistan mit diesem Regime angelegt hat, hatten andere Motivation als eine Familie, die etwa vom Balkan kommt, sagt, wir haben hier in unserem Dorf einfach keine Möglichkeiten mehr, Geld zu verdienen. Und die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und ich würde schon immer sagen, es gibt eben ein Recht auf Asyl, aber es gibt nicht automatisch ein Recht auf Migration. Und diese Debatte müssen wir führen, denn das, worüber wir bei diesen Zahlen gar nicht reden, ist die Tatsache, dass das Mittelmeer immer noch ein Grab für Tausende ist und dass die Grenzen Europas die gefährlichsten Grenzen der Welt sind. Und wenn wir dann über die Frage reden, wie schaffen wir das, müsste doch die doppelte Frage lauten, und das ist ja auch wirklich eine politische Frage, wie kann Migration einerseits kontrollierbar sein, wie bleibt sie aber auf der anderen Seite als Möglichkeit für Menschen, die nicht aus noch einwissen und auf Schutz und Menschenwürde angewiesen sind.
Kommen wir gleich noch hin. Was meinst du mit, es gibt kein Recht auf Migration?
Nicht in dem Sinne, als man damit automatisch rechnen kann, unbegrenzt in jedem Land einfach Wurzeln zu fassen. Mhm. Und dass es da sowas wie Souveränität gibt oder auch eine politische Kontrolle, finde ich völlig legitim.
Mhm. Ach so.
Und das andere Problem ist, dass im Moment ganz viel über dieses Instrument des Asylrechts laufen muss, obwohl es gar nicht um asylrelevante Faktoren geht. Und das führt dann dazu, dass Menschen, die wirklich dringend Asyl brauchen, weil sie in Ländern verfolgt sind, wie dem Iran oder Afghanistan, ebenfalls an den Grenzen zurückgedrängt werden, in unwürdigsten Verhältnissen leben, weil möglicherweise es andere gibt, die einfach physisch stärker sind oder sich besser durchsetzen können. Und deswegen, ich habe ja am Anfang gesagt, man kommt an diesem Thema um Komplexität nicht herum.
Ja.
Wer anderes erzählt, lügt. Und sich das zuzumuten, während gleichzeitig man in der S-Bahn sitzt und denkt, ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl gerade, oder was passiert in der Schule meiner Kinder, ist natürlich schwer auszuhalten. Und deswegen braucht es dringend Orte, wo man in Offenheit über diese Fragen reden kann und sich fragen kann, was heißt das denn, wenn wir sagen, wir wissen im Moment nicht, wie wir das schaffen wollen. Mhm. Und wer ist eigentlich dieses Wir?
Mhm.
Das muss man auch sagen, diejenigen, die am stärksten unter Migration leiden, sind die, die eh schon zu denen gehören, die finanziell sehr, sehr viel weniger Möglichkeiten haben, die eben nicht umziehen können, die in überfüllten, schlechten Schulen ihre Kinder haben, die möglicherweise selber auf dem Arbeitsplatz keinen Ort finden.
Mhm.
Manchmal übrigens sind es eben die, die vor einer Generation hier nach Deutschland gekommen sind mit Migrationshintergrund, die jetzt auch sehr migrationsfeindlich argumentieren.
Du hast eben gesagt, oder jetzt mehrfach schon, dass die Integration einfach auch unfassbar wichtig ist. Das ist so, also die, finde ich, auch die Hauptaufgabe. Das sagen übrigens auch unsere beiden Ökonomen. Da sind sie sich einig, dass beide sagen, Stelter und Fratscher, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns wirklich anstrengen, diese Menschen zu integrieren. So. Und nochmal abschließend in Richtung Arbeitsmarkt, weil ich das, diesen Aspekt so interessant finde und ich glaube, der auch vielen Menschen hilft, die in Sorge sind und denken, okay, gelingt das alles? Der Ökonom Holger Bonin hat sich auch noch geäußert dazu, auch bekannt auf diesem Feld. Er sagt, mit Geflüchteten lässt sich das Fachkräfteproblem, was wir haben, nicht lösen. Aber wenn wir uns die schlechten Voraussetzungen vieler Geflüchteter angucken, ist die Arbeitsmarktintegration, wie sie bisher gelaufen ist, dennoch ein Erfolg. Und Fratscher sagt noch ganz am Ende sozusagen, wo wären wir denn aktuell ohne die 3,1 Millionen Schutzsuchenden bei dem Arbeitsmarkt gerade in Deutschland? Und da fand ich noch interessant, deshalb möchte ich das noch hinzufügen, so ein Blick über den Tellerrand. Neulich wurde mal so ein Fazit gezogen, Brexit nach 4 Jahren. So, da gab es ja viele Hoffnungen, weshalb Großbritannien das überhaupt gemacht hat. Fast keine davon hat sich erfüllt oder ist eingetroffen. Aber was Migration betrifft, hat es in Anführungszeichen funktioniert. Die ist drastisch zurückgegangen mit dem Ergebnis, dass nur noch höher qualifizierte Menschen kommen. Ja, also das wollten die ja schon haben. Das haben die auch so gesteuert. Aber jetzt kommt's. Deshalb komme ich da drauf mit dem Ergebnis, dass da 300.000 Menschen aktuell fehlen in Pflege, in Gastronomie, in der Logistik, Jobs, die nicht so unbedingt zu den beliebtesten gehören. Weshalb diese Studie sagt, dass keine Migration, also oder auch von gering Qualifizierten, auch keine Lösung sei. So fand ich auch nochmal ganz interessant, diesen Aspekt.
Das ist also insofern eine theoretische Frage, als es ja eben nicht keine Migration gibt. Das merkt man ja überall in dieser Welt. Es ist ja nicht so, dass nur Deutschland vor diesen Herausforderungen steht, die in der Tat gigantisch sind. Ich würde nur immer sagen, wenn man über die Integration in den Arbeitsmarkt redet, gibt es einfach auch außerökonomische Gründe, wieso man das ja fördern sollte, weil Arbeit natürlich Sinn stiftet, weil Arbeit Menschen in Zusammenhänge bringt, weil Arbeit dazu führt, dass die Sprache angewendet werden muss, in der sich die meisten in Deutschland unterhalten. Arbeit ist auch eine Form von Anerkennung. Und deswegen ist dieser Gedanke, möglichst schnell arbeiten zu dürfen und zu sollen, einer, der auch nicht ökonomische Aspekte hat, die auch was mit Würde zu tun haben. Denn nichts ist ja entwürdigend da, als wenn Menschen den Eindruck haben, ich bin hier überhaupt nicht gebraucht. Also ich bin nur nicht gewollt, sondern das, was ich eigentlich einbringen könnte, will hier keiner. Da darf man allerdings nicht verschweigen, und das hat vielleicht auch was mit dem großen Frust mancher zu tun, dass es auch natürlich die Erfahrung gibt, dass Menschen herkommen und Arbeit verweigern oder bestimmte Arbeit verweigern oder sich möglicherweise auch was anderes vorgestellt haben. Und auch darüber muss man natürlich reden.
Ich finde, man muss sowieso, eigentlich sollte man über alles reden, ne? Also jetzt haben wir ja gerade hier so ein paar Zahlen gehabt, und das war ja schon so ein bisschen auch auf dem Aspekt hin, also konstruktiv gedacht, ob das gelingen kann. Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen. Es gibt aber auch, man kann diese Zahlen auch anders auslegen und weiterhin sich die große Sorge machen, ob wir das kostenmäßig schaffen, das integrieren, ob das die Schulen hinbekommen, du hast es schon gesagt, ob man die Umschulung finanzieren kann, die Ausbildung ungelernter Fachkräfte in Fachkräfte, also ein irrsinniger Kostenpunkt. Manche sagen auch, es ist nicht zu stemmen. Und deshalb möchte ich mit dir auch nochmal darüber reden, über diese Ängste, über diese Sorgen, über die pessimistische Auslegung, wenn man so möchte. Denn ich habe auch so den Eindruck in diesem öffentlichen Diskurs, wir haben ja eingangs gesagt, ja, mal gucken, worüber, wie uns das heute gelingt, darüber zu sprechen, ja, ohne vielleicht auch Tabus. Denn viele Menschen haben Angst, haben das Gefühl, die werden nicht aufgegriffen, die Ängste. Daher ja auch ein Rechtsruck im Land. Es gibt einen Forscher an der Uni Bremen zu Rechtspopulismus, Philipp Mano. Der macht den Vorwurf, dass wir aktuell nur noch Debatten über eher das Sagbare, nicht aber über das Machbare führen. Oder das, was wir mehrheitlich wollen oder die Gesellschaft. Also, dass es eher irgendwie eine Tabuisierung stattfindet, statt konkreter Problemlösung. Siehst du das auch so, dass dieses Vakuum da ist, weil die Politik dieses Thema mit einer Spitzenzange anfasst oder am liebsten gar nicht, weil man kann sich nur die Finger verbrennen und man irgendwie das Gefühl hat, die hoffen, dass sich das irgendwie regelt, aber bloß nicht drüber reden.
Naja, es gibt ja einen Teil der Politik, der darüber permanent redet. Das ist ja eher das Versagen derjenigen, die dann in der Tat praktische Vorschläge machen. Und ich kann das teilen, was Philipp Mano da sagt, und zwar deswegen, weil die Alternative, wir schaffen das oder wir schaffen das nicht, ja eigentlich keine ist. Die einzige Frage kann ja nur sein, wie können wir das schaffen? Mhm. Und was müssen wir anders machen und schaffen auch nicht im Sinne von, wir haben das voll im Griff. Das werden wir nicht haben, weil wir gar nicht wissen, welche zukünftigen Konflikte in Europa und in dieser Welt noch auf uns zukommen. Das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu. Aber wie können wir angesichts des Unwägbaren, jedenfalls bei den Menschen, die jetzt schon da sind und die nicht einfach wieder weggehen, nur weil wir die Augen schließen und uns in ein Wolkenkuckucksheim imaginieren. Wie kann diese Gesellschaft alles, was sie kann, dafür tun, dass Integration gelingt in dieser, in der nächsten, in der übernächsten Generation? Und was ich auch wichtig finde, dass man mal die fragt, die diese Fluchtgeschichten schon hinter sich haben und die möglicherweise viel besser wissen, wie es gegangen ist. Und damit meine ich auch die Generation derer, die etwa aus dem Kosovo, aus Bosnien, aus der Türkei, aus Griechenland, aus Italien hier längst ihr Zuhause gefunden haben und die selten gefragt werden, was habt ihr vermisst? Was ist gut gelungen? Jetzt diskutieren wir beide ja auch schon wieder und das ist ja auch in Ordnung, aber das führt natürlich so dazu, dass die, die mal fremd geblieben waren, immer noch fremd sind, weil sie gar nicht mehr gefragt sind, obwohl sie Teil dieser Gesellschaft geworden sind, längst, und weil wir sie als Kolleginnen haben, weil wir sie teilweise ja auch im Freundeskreis haben, und deswegen finde ich so wichtig, dass deren Perspektive, wie war das, als ihr hierher gekommen seid, und das kann man übrigens bei syrischen Geflüchteten ganz gut fragen, was habt ihr gebraucht, was hat euch geholfen, was fandet ihr schwierig, diese Perspektive mit ergänzt wird, weil das eine sehr problemorientierte Perspektive ist, die Geflüchtete oft haben.
Warum findet das dann nicht mehr statt, wenn das eigentlich das Konstruktivste wäre, was man gerade machen kann?
Das Einfachste ist, die Welt in Wir und Die aufzuteilen, wobei dieses Wir ja eben auch ein unbehaglich diffuses bleibt, weil ich einfach mal behaupten würde, dass wir beide deutlich weniger unter der Situation der Kommunen im Umgang mit Geflüchteten leiden, vielleicht noch unsere Kinder in Kitas und Schulen, als diejenigen, die in ganz anderen Berufsbereichen arbeiten, etwa im Außen- und Sicherheitsbereich oder bei Sicherheitsdiensten vor geflüchteten Einrichtungen oder im Supermarkt an der Kasse oder die gar keine Arbeit haben. Deswegen ist mir dieses Wir so unbehaglich, und mir ist unbehaglich, dass die, die einen Familiennamen haben, den wir nicht besonders souverän aussprechen können, ja möglicherweise schon längst Teil dieser Gesellschaft sind. Sie sind dann möglicherweise deine HNO-Ärztin oder die Musiklehrerin unserer Kinder. Mhm. Und trotzdem wird die Welt aufgeteilt in die Fremden und die, die immer schon da waren, was ja auch nicht stimmt. Jedenfalls für meine Familie stimmt es nicht.
Nochmal Philipp Mano, der irgendwie auch sagt, also ne, weil ich gerade das politische Diskurs, wird der genug konstruktiv geführt und wieso lässt man das so liegen? Er sagt, seine Kritik wäre, dass Grüne und SPD größtenteils weiter kein großes Problem sehen wollen. Vorwurf. CDU löst sich langsam und unter Schmerzen vom Merkel-Erbe. Wir schaffen das. Und ansonsten ist da nicht viel. Also Keine Angebote, es sei denn, wie du gerade gesagt hast, von
rechts. Also es gibt das völkische Angebot, das sehnt sich nach einer rein biodeutschen Gesellschaft. Mhm. Da würde man sich ja schon fragen müssen, wer bleibt da eigentlich noch übrig? Das wird vermutlich ein Zehntel sein. über dieses Weltbild wollen wir hier nicht allen Ernstes als ein politisches Angebot reden. Und in der Tat gibt es eine große Sprachlosigkeit und es gibt wenig Möglichkeiten mit den vielen Emotionen, die damit verbunden sind. Also mit Angst, mit Sorge, aber auch mit der Furcht derjenigen, die herkommen, Dinge falsch zu machen, nicht richtig zu verstehen, umzugehen. Und da gibt es schon so Kleinigkeiten. Wie geht zum Beispiel eine Behörde mit der Tatsache um, dass Menschen nach Deutschland kommen, die Deutsch nicht sofort können? Und wir beide können ja froh sein, dass wir es nicht noch lernen müssen. Ja. Sondern die möglicherweise mit Englisch und Französisch versuchen, irgendwelche Anträge auszufüllen, wofür es keine Angebote gibt. Oder wie gehen eigentlich Schulen mit der Tatsache um, dass plötzlich Klassen deutlich vergrößert sind? Wie kann man eigentlich Lehrer und Lehrerinnen begleiten? Wie kann man in diesen großen Massenunterkünften damit umgehen, dass Menschen noch human in Schutzräumen leben können, dass es keine Übergriffe gibt gegenüber Frauen zum Beispiel? Das sind alles sehr, sehr konkrete Fragen, die von unterschiedlichen Leuten an konkreten Orten beantwortet werden können und müssen. Und dann gibt es etwas, was es ja nach wie vor gibt und das darf man nicht vergessen. Es gibt einfach Menschen in dieser Gesellschaft, die sich für Geflüchtete engagieren, die sie begleiten, die ihnen auch einen familiären Zugang geben, die sie mit in die Sportvereine ihrer Kinder nehmen oder in den Gesangsverein, in dem sie singen. Und ohne das wird es nicht gehen.
Ja, also diese Leute weiter auch zu unterstützen und auch in den Mittelpunkt vielleicht mehr zu rücken. Und aber auch da die Kraftanstrengung auch zu zeigen und betonen, finde ich auch, wäre auch
leicht ist es nicht.
Offener Umgang, ja. Ein konstruktiver Umgang.
Und auch
Umgang.
Über Erschöpfung zu reden von Ehrenamtlichen, die mit Geflüchteten arbeiten, ist manchmal ein Tabu. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, dass auch da Menschen mit ihren Kräften haushalten dürfen, ohne dass das sofort als Rassismus ausgelegt wird, wenn sie sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Und es braucht auch ein Ort, das muss man auch sagen, wo man über schwierige Erfahrungen reden kann.
Ja.
Wo man auch über Erfahrungen reden kann, die man nicht gut verkraftet, weil eben ja auch Menschen mit schweren Traumata kommen, Menschen, die sich hier nicht gut zurechtfinden, Menschen mit einem Frauenbild, was wir in dieser Gesellschaft nicht haben wollen und auch mit Vorstellungen von Religion, die sich mit unserer freiheitlichen Grundordnung nicht gut vertragen.
Auch da finde ich auch,
das muss man benennen.
Transparenz, Offenheit, da wo es nicht gut läuft, das sorgt ja auch für viel Frust, wenn so ein Mantel darüber gedeckt würde nach dem Motto, ach, wollen wir nicht genau hingucken, weil die Story soll ja lieber sein, dass wir das hinbekommen. Noch einmal, unser Rechtspopulismusforscher, der sagt auch, was auch passieren müsste, ist dann doch noch die Hauptängste auch nochmal besser zu adressieren und aufzugreifen. Und er sagt, die große Hauptangst, die eigentlich hinter diesem Thema steht, bei Migration ist der Kontrollverlust, der empfundene, durch die Abgabe der Nationalkompetenz an EU, an Brüssel. So, also bei Migration ist das, sagt er, der Verlust der Souveränität über Grenzen. Und bei Kritikern, also hauptsächlich aus der rechten Ecke, wird dann zum Beispiel, deshalb ist da, verfängt das dann so häufig auch, dann Ungarn als autoritäres System, als leuchtendes Beispiel dann genommen, weil die mit einer viel härteren Politik so dargestellt werden, als würde man so das Problem in den Griff bekommen, Grenzzaun ziehen, Transitzonen einrichten und dass man das ein wieder nationaleres Land wie Ungarn, also das besser hinbekommt als die große EU, die ja eine gemeinsame Außengrenze hat und sich irgendwie nicht einigen kann. Also er sagt, dass das auf jeden Fall auch ein Unruheherd ist und ein Unzufriedenheitsherd, der nicht adäquat besprochen wird und wo irgendwie auch alle sich nicht rantrauen, um das mal klar beim Namen zu benennen. Und warum tun sich, wenn das stimmt, warum tun die sich so schwer damit, das zu tun? Weil es stimmt?
Das Wort Kontrollverlust ist ja ein mehrbödiges. Also zum einen ist, glaube ich, einfach liegt es in der Natur der Sache, dass Deutschland als ein Land mitten in Europa diese Migrationsherausforderung nicht alleine lösen können wird, selbst wenn es das wollte. Oder es verrät seine eigenen Werte und auch seine eigene Rechtsordnung. Und das rächt sich über kurz oder lang auch für andere Bereiche. Da bin ich ganz sicher. Und an Ungarn kann man das ja sehen. dass die Erosion der Demokratie und die Achtung der Würde von Menschen bei all den Herausforderungen, die das hat, auf Dauer auch dazu führt, dass diese Gesellschaften ihre eigenen Werte auch in anderen Bereichen nicht mehr ernst nehmen. Also das ist eine Art von Selbstverleugnung, die mittelfristig uns allen auch schaden wird. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass man in der Tat über legale Zuwanderung und ihre Grenzen redet und auf der anderen Seite überlegt, wie kann man das Asylrecht so scharf stellen, dass diejenigen, die verfolgt und unter Druck sind, dieses Instrument auch wirklich nutzen dürfen. Und wie können wir es schaffen, dass nicht ausgerechnet die europäischen Grenzen auch mit ihren Pushbacks in Belarus und so die inhumansten der ganzen Welt sind, während wir gleichzeitig uns dafür feiern, wie toll unsere Rechtsordnung ist. Diese Art von Selbstverleugnung wird untergründig auch Erosionen bringen, die uns mittelfristig alle betreffen werden. Und deswegen verstehe ich, dass so eine nationale Perspektive immer an Brüssel abgeschoben wird. Umgekehrt gibt es aber natürlich ganz viel, was in den Händen der nationalen Regierung liegt. Natürlich kann eine Bundesregierung entscheiden, wie sie die Länder unterstützt in den Herausforderungen, die die Kommunen gerade haben. Und natürlich können die Länder entscheiden, wie gehen wir mit den Bildungsherausforderungen in Kitas und Schulen um. Oder wie sorgen wir dafür, dass diese Parallelwelten möglichst aufgebrochen werden. Natürlich können wir auf nationaler Ebene oder sogar auf föderaler Ebene damit umgehen, dass bestimmte Formen von Moscheevergemeinschaftung in meiner Perspektive nicht hinnehmbar sind, weil da Predigten gehalten werden, die gegen alles verstoßen, was wir uns als Gesellschaft, als Verfassung gegeben haben.
Da werden wir auch wieder, wenn ich das höre, was du da aufzählst, aber gleichzeitig auch wieder bei einem irrsinnigen Kraftakt. Kurzer Aspekt noch, fand ich ganz interessant, zu Ungarn. Sehr interessant, da fehlen jetzt Arbeitskräfte.
So ist es.
Die jetzt wie in Deutschland in den 60ern so als Gastarbeiter kommen sollen. Das ist so die Idee, die Orban hatte, ja, aus fest definierten Ländern. Eine Art Kehrtwende, die jetzt scheitert am Widerstand der Bürger. Das heißt, selbst Orban kriegt dieses Rückdrehen nicht hin, weil die Bevölkerung da nicht mitgeht, obwohl ein Mangel herrscht.
Also naja, ist der Preis, das meine ich eben. Wenn man so
genau,
eine Fiktion aufrechterhält, dass es eine christlich homogene ungarische Gesellschaft geben solle, in der, je nachdem, wen man gerade nicht haben will, bestimmt wird, wer nicht dazugehört, dann rächt sich das irgendwann. Mhm. Und ich finde nur wichtig, dass Durchlässigkeit durchaus auch Grenzen haben kann und soll. Und das ist ja das, was zum Beispiel der Migrationsforscher Gerald Knaus immer wieder betont, dass Kontrollverlust nicht zu mehr Humanität führt, sondern zu mehr furchtbaren Toten, sieht man ja am Mittelmeer. Und dass es deswegen dringend Möglichkeiten geben.
Ganz kurz, Kontrollverlust in welcher Form? Was meinst du damit?
Naja, irregulärer Migration, wo Menschen alles riskieren, um mit ihren Booten übers Mittelmeer zu fahren.
Ja.
Und dann aber über das Asylrecht eigentlich gar nicht erfasst werden könnten, sondern weil sie aus ganz anderen Motiven ihre Länder verlassen. Und deswegen gibt es meines Erachtens auch wirklich gar nicht viel Möglichkeiten, das nationalstaatlich zu lösen. Das geht nur europäisch. Auf der anderen Seite geht eben ganz viel dann doch vor Ort, und das meine ich eben, und zwar für die, die jetzt schon hier sind, sowieso.
Mhm.
Und diese Tatsache, dass das ein Kraftakt ist, das zu verschweigen, wäre ja Irrsinn.
Ja.
Aber was bleibt uns übrig, könnte man auch sagen, als diese Herausforderungen dann am Schluss in eine Bereicherung zu verwandeln?
Ja, vor allen Dingen, finde ich, läuft das auch auf die zentrale Frage hinaus, gerade bei uns in unserem Podcast, der Bleib Mensch heißt, so ein bisschen, wie können wir denn Mensch bleiben, wenn wir Geflüchteten denselben Wunsch absprechen? Also, weil die ja auch aus unmenschlichen Bedingungen fliehen wollen.
Ne? Erstens das, und für mich hilft immer so ein Gedankenexperiment. Das habe ich übrigens auch gelernt durch eine junge Kroatin, die mal gesagt hat, was würdest du eigentlich machen mit deinem Kind unter den Bedingungen, dass hier in Deutschland ein Bürgerkrieg ausbricht oder du dein Kind nicht mehr versorgen kannst oder du als religiöse Minderheit verfolgt wirst. Ich würde doch hoffen, dass irgendein Staat der Welt mich, die ich möglicherweise diese Sprache gar nicht kenne, aufnimmt, damit wenigstens mein Kind eine Zukunftschance hat. Und das ist ja die Erwägung, die Menschen dazu treibt, alles zu riskieren, ihre Heimat zu verlassen. Das macht ja niemand leichtfertig.
Ja. Das finde ich auch gut, dass du diesen Punkt auch nochmal setzt, auch besonders als Theologin, als Ethikerin. Lass uns ganz kurz zum Ende, weil wir das eben hatten, nochmal mit EU-Lösung und Verschärfung Asylrecht nochmal gucken. Der letzte, der aktuellste Stand ist der EU-Asylkompromiss. Gab es im vergangenen Jahr, da hatten sich die Mitgliedstaaten auf ein verschärftes Asylrecht geeinigt. Drei zentrale Punkte. Es gibt erstmals Asylverfahren an den Außengrenzen. Migranten mit geringen Aufnahmechancen sollen gar nicht erst in die EU. Ich glaube, man hofft da auch auf ein bisschen abschreckende Wirkung. Zweiter Punkt, bis zur Entscheidung über den Antrag sollen Menschen unter haftähnlichen Bedingungen in Auffanglagern untergebracht werden, auch Familien mit Kindern. Es gab ja auch viel Kritik. Und Punkt 3, gleichzeitig sollen die Kriterien für sogenannte Drittstaaten geändert und ausgeweitet werden. Damit gibt es dann deutlich mehr Länder, die als sicher eingestuft werden. Ich glaube, der Praxistest kommt im Sommer. Ob das was bringt, es gibt auch daran Kritik. Verschärfung des Asylrechts. Ich finde, das trifft den Punkt eigentlich schon ganz gut. Also EU versucht ja schon, da so ein bisschen die Klappen hochzuziehen. Nochmal abschließend die Frage an dich, ist das okay, so ein bisschen mehr Festung zu werden? Wie siehst du das?
Ich finde das Wort Festung problematisch. Mhm. Ich kann mit dem Wort kontrollierte Grenzen besser umgehen und würde dann eben sagen, dann brauche ich das aber natürlich auch legale Möglichkeiten, diese Grenzen zu überwinden. Und ganz viel wird davon abhängen, wie die Situation von Menschen an diesen Grenzen dann sein wird. Wie human sich Europa zeigt bei dem verständlichen Wunsch nach Kontrolle und auch geleiteter Migration, so könnte man es ja auch formulieren, und auf der anderen Seite diesem Instrument des Asyl, was übrigens ja ein Ergebnis dieser verheerenden nationalsozialistischen Terrorgeschichte ist, die aus Deutschland kommt, wo Menschen eben vergeblich versucht haben, dieses Land noch gerade so zu verlassen und darauf hoffen mussten, dass andere sie reinlassen in die Schweiz, in die USA. Also wer sich mit der Geschichte das Asylrecht mal befassen will, landet leider in der deutschen Barbarei.
Das heißt, für dich ist jetzt schwierig, irgendwie gerade diese Folge als Fazit so abzubinden. Was
das
bleibt
heißt
für
mich,
hängen?
Dass das Asyl ein sehr, sehr hohes Gut ist, aber nicht jede Migration durch das Nadelöhr des Asyl muss und auch darf, weil damit diejenigen, die dringend Asyl brauchen, möglicherweise eher ins Hintertreffen geraten. Mhm. Sondern wir eben unterschiedliche Formen von Migration zu bewältigen, zu gestalten und dann auch zu kontrollieren haben und gleichzeitig uns daran erinnern sollten, wie fremd wir selber waren oder unsere Vorfahren, jedenfalls meine. Und das macht dann doch etwas demütiger. Denn offensichtlich hat es die deutsche Gesellschaft in den 50er Jahren dann wider Willen und mit einer großen Aggression gegenüber Fremden geschafft, einen Teil meiner Familie zu integrieren.
Und wir hatten eingangs gesagt, wir hatten ein bisschen Respekt vor dieser Folge. Was würdest du sagen?
Ich habe immer noch großen Respekt, ehrlich gesagt, weil ich ja auch weiß, dass jeder Halbsatz missverstanden werden kann und wir dann aber anfangen müssen, über unsere Missverständnisse zu reden. Und was mir jetzt gefallen hat im Rückblick, ist, dass du der Anwalt der Zahlen jetzt gewesen bist, weil es ja auch manchmal hilft, die Dinge zu versachlichen und immer wieder nochmal auf die Fakten zu gucken und genau zu analysieren und nochmal zu differenzieren. Das hilft ja auch, sein eigenes heißes Herz so ein bisschen runterzukühlen.
Mir hat's geholfen, da mal genauer hinzugucken. Denn das hatte ich ja eingangs gesagt, dass da so ein empfundenes Vakuum ist. Und das mal auch mal, ja, wie wir es eigentlich immer machen, ein Thema durchzukauen und zu beleuchten. Und ich glaube, der Appell wäre, dass das noch mehr wieder passiert. Dass man sich auch da den öffentlichen Diskursraum wieder so ein bisschen zurückholt und nicht den Rechten überlässt, die auch mit Zuspitzung, Vereinfachung und Polarisierung arbeiten, sondern dass man sich das in den Einzelheiten genau anguckt. Und dazu gehört dann in der Tat, finde ich, für mich doch auch die Frage, erstmal, wie können wir es gestalten? Wie können wir dazu beitragen, dass es gelingt? Und die Frage aber auch, ich finde die schon legitim zu sagen, inwiefern profitieren wir eventuell auch davon, wenn es gelingt? Ja. Und ja, wenn wir in irgendeinem Aspekt vergessen haben sollten, auch heute wieder der Appell an Sie, schreiben Sie uns sehr gern eine Mail, bleibmensch@ndr.de. Und diese Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek nochmal nachhören und da dann auch reinhören in, auch ein toller Podcast, Unter Allmanns Migrantische Geschichten von Cosmo. Das ist so ein Perspektivwechsel. Also in dem Podcast, da reflektiert die Gastgeberin Salwa Humsi mit vielen Gästen deutsche Migrationsgeschichten. Und da geht's dann auch von Chancen und Hoffnungen über Heimat und Deutschsein bis zu Rassismus und Diskriminierung, finden Sie auch in der ARD Audiothek. Petra, Dankeschön. Wir haben uns mal wieder angestrengt. Mensch zu bleiben, gerade bei so einem schwierigen Thema.
Genau, ne? Ich gehe jetzt hier raus mit dem Eindruck, man kann doch darüber reden und man muss auch mehr darüber reden.
Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Ciao.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.